aber die Ehre.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes mit einem Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Zusammen mit Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer. So, jetzt machen wir den Blick nach vorne. Sind alle ganz aufgeregt.
Ja, es steht ja so ein Turnier an, so ein kleines. Also Deutschland Cup war deutlich kleiner noch. Und es steht einfach das größte Eishockey-Turnier an, das es jemals gegeben haben wird. Wenn du mich sehr da schön. Schon so in sehr der, ja genau, sehr gegeben schön. Haben wird, ne, da haben wir schon diskutiert, dass es je gegeben hat, geht ja nicht, das hat es ja noch nicht gegeben. Spitz finde ich da Spickerei. Aber die Olympischen Spiele natürlich im Februar, sowohl die Frauen als auch die Männer dabei aus deutscher Sicht, und wir werden das Ganze wieder covern. Und zwar sehr, sehr ausführlich, auch so ausführlich, wie wir noch nie ein Turnier gecovert haben, können wir jetzt schon sagen.
Genau, es ist es. Und wir haben wieder die Aufteilung, du moderierst, ich bin vor Ort, und das heißt, wir kriegen deine Eindrücke vor Ort, wir kriegen deine Eindrücke, die du bei den ganzen Spielen, die du so kommentierst, hast, und das, ja, werden wir euch wie bei der Weltmeisterschaft dann präsentieren, sei es mit Podcasts, sei es mit Texten, also da ist wieder einiges los, so wie das von der WM kennt, aber vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit habe und das Turnier natürlich auch einen anderen Stellenwert hat.
Genau, erstens gibt es noch mehr Geschichten außenrum um die deutsche Mannschaft und einfach absolute Starspieler, über die man natürlich auch mal sprechen kann, wie die sich da präsentieren, die Kanadier, die US-Amerikaner, die Schweden, die Finnen, die Tschechen, die Kanadierinnen, die US-Amerikanerinnen, die Schwedinnen, die Tschechinnen, die Finninnen.
Also mit den Schweizern.
Die Schweizer und Schweizerinnen wollte ich nochmal extra. Also extra.
Natürlich.
Genau. Die haben den Vorteil, dass sie auch Deutsch sprechen. Ja, also, oder Schweizerdeutsch.
Oh,
und wir das auch.
Kommt doch an, mit wem du sprichst.
Wenn sie Lust haben.
Kommt doch an, mit wem du sprichst.
Also, wir haben ja bei der Weltmeisterschaft, wer das nicht mitbekommen hat, oder bei den letzten Weltmeisterschaften auch schon immer viele Podcasts gemacht. Jetzt haben wir auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft noch Texte mit dazu genommen. Wir werden es wieder so machen: Die Podcasts sind für alle frei über diesen Feed, also über den freien Feed. Die Texte bekommen die supporten mit mindestens 5 Euro, und es gibt auch noch extra Podcasts, wie bei der letzten Weltmeisterschaft, die dann auch die zugeschickt bekommen, die eben supporten. Und supporten könnt ihr seit heute, genauer gesagt seit gestern Abend, aber egal, ihr könnt jetzt supporten. startnext.com/olympia-2026 startnext.com/olympia-2026. Noch einmal, der Podcast wird frei empfangbar sein, aber wir zählen natürlich auf euch, dass ihr das mit unterstützt, weil, wie gesagt, das ist für uns natürlich die Vorbereitung. Der Podcast ist extra Arbeit. Du bist vor Ort, Hotelkosten, Verpflegung da. Mailand ist eine sehr billige Stadt, vor allem während der Olympischen Spiele.
Mhm.
Nee, also ihr wisst das, das ist einfach on top zu dem, was wir eben machen. Und ja, gibt's sonst auch nirgends sonst so, ja, mit so ausführlichen Podcasts und so vielen Texten, die ja dann auch andere Texte sind, als ihr die bei, weiß ich nicht, dann vielleicht Eurosport Online oder ZDF zu lesen bekommt oder auch in der FAZ oder in der Süddeutschen Zeitung, weil wir natürlich auch schon ein bisschen, ja, davon ausgehen, dass das Eishockey-Publikum ist, das das Ganze verfolgt. Also startnext.com/olympia-2026.
So ist das. So, dann gucken wir jetzt aber mal auf das Turnier zurück, was ja so ein bisschen als Olympia-Casting ausgerufen wurde, nämlich den Deutschland-Cup. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal allgemein. Top natürlich, die beiden deutschen Mannschaften holen den Titel. Also das gab es jetzt auch noch nicht so oft. Gut, klar, die Frauen waren da nicht so oft dabei. Aber das ist ja schon mal eine ganz gute Sache. Jetzt muss man natürlich sagen, die Frauen waren deutlich souveräner, haben zwar ihre ersten beiden Spiele nicht nach 60 Minuten gewonnen, aber dann das 9-1 gegen Ungarn war natürlich extrem gut. Deutschen Herren, starker Start gegen Lettland, dann natürlich nicht ganz so doll gegen Österreich, ehrlich gesagt eine ziemliche Katastrophe, aber das Spiel am Sonntag gegen die Slowakei war nochmal eine gute Antwort, deswegen würde ich mal sagen, das ist erstmal ein Top, oder?
Ja, ich würde sagen, bei den deutschen Männern zwei Ausschläge nach oben mit den Siegen und ein Ausschlag nach unten, und bei den Frauen, ja, der eine Ausschlag nach oben. Man muss aber auch sagen, wenn wir es dann gleich sportlich ein bisschen einordnen, es waren natürlich auch bei den Frauen nicht die allerstärksten Gegnerinnen. Aber grundsätzlich musst du halt einfach auch mal sagen, also sowohl die Männer als auch die Frauen. Ne? Die Männer kassieren diese Schlappe, muss man wirklich sagen, gegen Österreich, Prestigeduell auch noch, spielen dann gegen die Slowaken, die beides gewonnen haben. Und also das, was ich da im Stadion auch gesehen habe, war schon Tempo, hart, giftig. Und da habe ich schon gedacht, mir, als ich dann auch noch das Slowakei-Lettland-Spiel dann auch noch mal gesehen habe im Stadion, boah, ist das schnell. Und selbst wenn Deutschland gewinnen sollte, hätte es ja dann auch nochmal ein Finale gegeben gegen die Slowakei, also wenn Deutschland gegen Österreich gewonnen hätte. Aber so die Slowaken dann zu schlagen, nachdem was vorher passiert ist, ist ein gutes Comeback. Und bei den Frauen ja genauso dann innerhalb der Spiele, ne, dass du halt sowohl gegen Frankreich als auch gegen die Slowakei zurückgelegen hast und dann dieses schöne Facing Adversity halt dann während der Spiele gekommen ist. Vielleicht auch ein ganz guter Test, ja, aber noch einmal nicht unbedingt gegen die Gegnerinnen, die dann bei Olympia warten. Und man muss natürlich sagen, bei Deutschland, bei den Männern hat das noch weniger mit dem zu tun, was halt dann bei den Olympischen Spielen los ist. Also sowohl bei der eigenen Mannschaft als auch bei den Letten vielleicht noch mehr, ja, bei dem Gegner dann.
Ja, aber eigentlich hat das irgendwie gar nichts damit zu tun, ne? Also wir hatten ja vorher, hatte Harold Kreis ja gesagt, dass er die NHL-Spieler und die AHL oder ECHL spielen, dann eher bevorzugt, das NHL sowieso. Und dann gucken wir mal, wie viele Plätze da noch frei sind. Ungefähr die Hälfte der Mannschaft natürlich auch von den Gegnern. Und das ist generell auch so ein kleiner Flop beim Deutschland-Cup, finde ich immer. Natürlich ist es schwierig, gerade dadurch, dass ja Russland aktuell nicht international spielt, deswegen die Schweiz so gesehen aufgestiegen ist in diese andere Vier-Nationen-Gruppe mit Finnland, Schweden und Tschechien. Aber das ist natürlich auch generell immer das Problem im Deutschland-Cup, dass du natürlich echt da nur, hart gesagt, die B-Ware aus Europa hast, ne?
Ja, logisch. Wäre natürlich schöner, auch bei beiden, bei Frauen und bei Männern nochmal so ein Turnier zu haben mit noch stärkeren Gegnern. Aber ja, so ist es nun mal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, daran haben wir uns jetzt auch gewohnt. Und dann kannst du vielleicht dann trotzdem auch das Positive rausziehen, dass du halt da auch mal... Ja, ich glaube, also für die Mannschaft selber ist es auch... Ja, gut, einfach so einen Pokal einfach mal in der Hand zu halten. Ja, holst du da so ein bisschen Schwung.
Ja. Der hat gesagt, auch das sind Momente, die einen so zusammenbringen, auch wenn das nicht das allergrößte Turnier ist. Aber es ist trotzdem immer gut, ne? Wenn du dann Spiele gewinnst, ach, glücklich in der Kabine sitzt, wenn du was hast, an dem du dich abarbeiten kannst, sei es positiv wie negativ. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich das irgendwann durch diese Nations League, die ja jetzt quasi eingeführt wurde, ändert. Noch waren das ja jetzt quasi einfach die ganz normalen Turniere, die es auch sonst immer in der Novemberpause gibt. Irgendwann, vielleicht sogar nächstes Jahr, soll es ja dann vielleicht sogar wie beim Fußball so eine Auf- und Abstiegsregelung geben. Dann müssen wir natürlich mal gucken, wie das läuft, weil in der irgendeine Mannschaft mal von unten überraschend ein gutes Turnier hat und dann aufsteigt und im nächsten Jahr dann irgendwie nur zweistellig verliert, weil die Leistungsunterschiede im Eishockey ja so unglaublich groß sind. Weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber grundsätzlich ist natürlich schon eine gute Idee, dass sowas mal eingeführt wird, dass diese Novemberturniere eine andere Wertigkeit bekommen. Allerdings, in diesem Jahr muss ich noch sagen, war jetzt irgendwie dieser Titel Nations League eher auf der Flop-Seite, weil es halt noch überhaupt nichts geändert hat.
Ja, und du musst halt auch sagen, welche Nationalmannschaft sehen wir dann jeweils bei den Turnieren? Ja, es gibt eine deutsche Nationalmannschaft und eine deutsche Nationalmannschaft und eine deutsche Nationalmannschaft. Also jetzt mal ganz grob gesagt, irgendwie für Olympia, für die Weltmeisterschaft und für Deutschland Cup, wenn es keine Generalprobe ist, ne? Oder vielleicht irgendwelche Maßnahmen. Ja. Da gibt es einfach.
Und eigentlich gibt es noch eine für diese Februar-U25-Geschichte.
Genau, vier verschiedene Nationalmannschaften. Ne? Und dann ist halt auch die Frage bei den anderen Nationen, mit welchen Nationalmannschaften spielen die? Und das ist ja, haben wir auch schon diskutiert, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Gleich. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass es halt das letzte Mal in diesem Format auch war, ne? Also jetzt haben wir jetzt das dreimal gesehen und zweimal auch mit Titelgewinn der Frauen. Beim ersten Mal hatten sie ja stärkere Gegnerinnen mit Tschechien und Finnland, was ja irgendwie dazwischen wäre vielleicht ganz gut, also so Richtung Schweden-Schweiz, das wäre optimal, denke ich, bei so einem Turnier oder zumindest bei einem so Schweden-Schweiz-Japan so die Kategorie mit dabei. Aber jetzt haben sie eben zweimal das Ding gewonnen und haben sich präsentieren können, aber jetzt ist es halt dann auch vorbei, zumindest so, dass sie nicht ein komplettes Turnier spielen können. Was dann passiert nächstes Jahr in Düsseldorf, ob dann vielleicht Deutschland vor der Weltmeisterschaft bei den Frauen noch so ein Testspiel dann vielleicht macht, dann am Samstag, also gerade dieser Samstag, den finde ich schon sehr gelungen, ja, mit deutschen Nationalmannschaften hintereinander und dann sind wir wieder beim Top.
Ja, so ein bisschen WM-Feeling, genau. Diesen drei Spielen hintereinander.
Genau. Und da sind wir wieder beim Top. Zuschauerrekord hat es gegeben jetzt in Landshut.
21.076 Leute waren da, das ist ein Rekord, also ist auch nicht riesig mehr als in den letzten Jahren, da waren es immer knapp über 20, jetzt waren es ein paar hundert mehr, aber trotzdem hat sich natürlich auch etabliert, dadurch, dass die Frauen da sind, ist natürlich die Frage, wie es nächstes Jahr in Düsseldorf läuft, ne? Weil einerseits hast du eine sehr viel größere Halle, das heißt, bei den Deutschlandspielen werden schon deutlich mehr Leute da sein. Allerdings hast du natürlich auch 6 Spiele weniger, weil es kein Frauenturnier gibt. Oder sagen wir mindestens 5. Vielleicht gibt es ja dieses eine Testspiel. Aber ich finde es einerseits mutig von DEB und auch irgendwie den richtigen Ansatz zu sagen, nee, komm, wir sind jetzt mal aus der Nische raus. Wir gehen mal in eine große Halle, in einen anderen Ballungsraum, wo auch Eishockey eine lange Geschichte hat. Und wir hoffen, dass wir die Halle voll kriegen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn dann irgendwie nächstes Jahr, ich sage jetzt einfach mal fiktiv, Slowakei gegen Dänemark am Donnerstag um 17 Uhr spielt, dann sind da vielleicht 2000 Leute in der Halle. Und das wirkt in so einer Riesenhalle natürlich noch bescheuerter. Aber vielleicht ist das auch dann eine gute Sache, die sie lernen können für die WM. Denn auch da wird es ja Spiele geben, die nachmittags sind mit nicht den attraktivsten Teams, wo dann nicht viel los sein wird. Und vielleicht kommen sie da wirklich mal auf die Idee zu sagen, komm, alle Schülerinnen und Schüler oder alle Nachwuchs-Eishockey-Teams aus der Region kriegen irgendwie ein Ticket für 5 € oder sowas. Und dann hast du da zumindest die Halle voll mit jungen Eishockey-Fans.
Ja, oder tatsächlich auch mal gut 5 € oder irgendwie, klar, einen symbolischen Preis musst du eigentlich machen, weil was nichts kostet, ist nichts wert, so ungefähr, ne? Aber grundsätzlich kann man auch sagen, man lädt. Ja, logisch, aber man lädt vielleicht einfach auch mal Leute ein. Ja, das ist natürlich klar. Trotzdem, also ja, entweder sehr kostengünstige Tickets oder vielleicht dann auch teilweise halt mal Schulklassen oder so einladen. Das wäre auf jeden Fall ein Weg. Ja. Sollen wir ein bisschen sportlich eintauchen, ein bisschen mehr, oder?
Ja.
Fangen wir mit den Männern an dieses Mal.
Nicht ja, machen wir. Haben wir schon gesagt, ne? Überzeugende Siege, Lettland-Slowakei, also gerade Slowakei-Spiel, fand ich richtig gut. Also da haben sie wirklich mal das gemacht, was immer erzählt wird. Einerseits Männer fürs Tor und Pucks zum Tor, andererseits aber auch defensiv. Ne? Der dritte Mann stand, also der dritte Stürmer stand echt oft hoch und hat die Verteidiger gut unterstützt. Da haben die viel abgelaufen, so in der neutralen Zone. Das hatte mir gegen Österreich halt komplett gefehlt. Und das war schon sehr gut zu sehen, dass diese Mannschaft es schafft, innerhalb von wenigen Stunden dann so ein Spiel abzuschütteln. Was ich ganz witzig fand, dass Harold Kreis ja auch gesagt hat, er hätte von diesem Spiel überhaupt kein Videomaterial gezeigt vom Österreich-Spiel. Normalerweise denkt man ja immer, klar, das wird dann nachts aufbereitet, geschnitten, am nächsten Morgen kriegen die es präsentiert. Aber Kreis fand dieses Spiel so katastrophal schlecht, dass es nicht mal als Negativbeispiel herhält, weil er gesagt hat, das waren nicht wir. Und was soll er einer Mannschaft, die in seinen Augen gar nicht auf dem Mais stand am Vortag, denn da irgendwas von zeigen?
Wer hat sich denn aus deiner Sicht so angeboten für einen Platz in der Mannschaft? Weil das machen wir ausführlicher noch in den nächsten Wochen und Monaten, aber ich sag jetzt mal drei Reihen, die ich mir so sehr gut vorstellen könnte. Ne? Mit Dreiseitel, der mit Tiffels vielleicht und Kahun, weil sie sich halt auch sehr gut kennen, spielt und Dreiseitel halt einfach auch vielleicht mit den beiden spielen will. Du hattest mal bei einer U20-Weltmeisterschaft eine Reihe mit Stützle, Petarka und Reichel, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann hast du noch Nico Sturm natürlich als NHL-Stürmer und hast Szymanski und Stachowiak aktuell in der AHL. Und das sind dann halt einfach schon drei Reihen, die weg sind. Ne? Also 9 Plätze im Sturm sind eigentlich vergeben, wenn nicht sogar mehr. Also gibt's eigentlich nur noch eine Reihe.
Ich mir bei Szymanski nicht ganz sicher bin. Also Stachowiak, finde ich, ist mittlerweile ein ganz klarer Nationalspieler und der ist auch der, den ich am nächsten eigentlich dran sehe von den AHL-Leuten, dass der bald mal seine NHL-Chance bekommt. Szymanski finde ich auch super, also habe ich letztes Jahr sehr, sehr gern zugeguckt und hat ja auch wirklich Drive und alles, so ein super Spieler. Aber ob man den dann vorzieht vor so einem Leo Föderl, Yasin Elits und so, weiß ich jetzt nicht.
Der hat Drive, Körper, Größe, Reichweite, Technik, kann verschiedene Positionen spielen. Also für mich ist, also das wäre eine große Überraschung, wenn der nicht mit dabei wäre, weil der, finde ich, auch wie gemacht ist, auch für das nordamerikanische Eishockey oder vielleicht dann so ein internationales Turnier-Eishockey. Also,
ja, verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich würde ihn auch mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob er so zementiert ist, dass er quasi allen Spielern, die in Europa spielen, abgesehen von Kahun, irgendwie vorgezogen werden würde.
Ja, aber dann gibt es eine riesen Liste an Leuten, die in der DL wirkliche Topspieler sind und die dann halt vielleicht um, sagen wir mal, 5 Plätze noch kämpfen. Ne? Im Sturm.
Jetzt ja, mal, absolut, Sturm, absolut. Ne? Und was du da für Leute hast, ne? Du hast natürlich die ganzen Berliner, so ein Föder, so ein Nöbels, ne? Du hast einen Daniel Fischbuch, der seit Jahren da mit rumspielt. Ne? Also du hast so viele Leute, dann finde ich, haben sich bei dem Turnier echt 2 Jüngere, wobei die nicht ganz jung sind, aber zumindest noch nicht so lange bei der Nationalmannschaft dabei, Parker Tuomi und Bennett Rosmi, ich finde, die haben beide einen richtig guten Auftritt hingelegt. Total viel Engagement. Die scheißen sich ja gar nichts, ne? Die scheinen ja kein Schmerzempfinden zu haben. Die gehen einfach durch. Fand ich richtig, richtig stark. Das heißt natürlich nicht, dass die sich jetzt automatisch in den Olympiakader gespielt haben, weil Kreis ja auch gesagt hat, ein paar Leute haben sich jetzt auch mal für die nächsten Weltmeisterschaften irgendwie auf den Zettel gebracht, weil da werden natürlich gerade in dem Olympiajahr wahrscheinlich einige Leute auch mal absagen. Entsprechend brauchst du andere und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die beiden bei der nächsten WM spielen. Aber es würde mich auch nicht richtig überraschen, wenn die nochmal in den Olympiakader, zumindest in die Verlosung reinrutschen.
Im Tor?
Fand ich Niederberger und Franz Repp beide richtig stark. Also Niederberger hatte seine Form, die er zuletzt jetzt in München hatte, mitgenommen und Franz Repp ist ja eh seit Jahren richtig stark. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich gehe mal davon aus, Gruber und Niederberger sind gesetzt. Aber wer ist denn die Nummer 3? Ist es Franz Repp? Ist es Strahlmeier? Ist es Bugel?
Also würdest du sagen, also Niederberger aktuell vor Tiefensee, würdest du sagen?
Ich glaube, Niederberger einfach generell durch seinen Status in der Nationalmannschaft, was er da alles schon gerissen hat und dass man sich auf ihn in großen Turnieren immer verlassen kann. Also seine Werte bei Weltmeisterschaften sehen ja noch mal besser aus als seine Werte in der Liga. Deshalb würde ich ihn schon mitnehmen. Und so viele Spiele gibt es bei Olympia ja eh nicht, zumindest erstmal nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass er eh nur ein, dass es eh nur ein Spiel geben wird, was Grubauer nicht macht in der Vorrunde. Deswegen sehe ich da schon Niederberger.
Okay, und dann, ja, vielleicht eher so Abwehr ohne Wissmann möglicherweise, der jetzt aktuell verletzt ist, mit auch ein paar Spielern, die vielleicht, die vor ein paar Jahren noch auf dem Zettel hatten, die vielleicht nicht ganz so in Form sind. Ist die Abwehr das große Sorgenkind, ist so die große Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, auch nach diesem Turnier. Ja, weil der Sturm ist.
Absolut.
Ja, Sturm ist tiefer besetzt und vor allem mit mehr NHLern hat dann auch besetzt bei dem Turnier.
Genau, und sind wir mal ganz ehrlich, wer hat denn wirklich internationales Format, den du, wo du keine Bauchschmerzen hast, wenn du weißt, der steht jetzt gegen eine gute Mannschaft auf dem Eis? Das ist eigentlich nur Moritz Seider. Aber auch Kai Wissmann, Jonas Müller, finde ich, haben zumindest auf WM-Niveau, aber ich glaube, dass die auch bei Olympia zumindest nicht völlig untergehen, dass die da genannt werden können.
Also wir reden jetzt über Spiele gegen USA wie in der Gruppe, genau, oder dann im K.O.-Spiel gegen den Großen. Ja, also, weil es gibt ja durchaus auch, also
ja, klar, also, Dänemark und
genau,
sowas.
Ne, also du musst Zweiter werden in der Gruppe, möglicherweise wirst du sogar Zweiter in der Gruppe und qualifizierst dich als bester Zweiter direkt fürs Viertelfinale. Also es gibt auch Gegner,
die Anspruch sein. Ne,
genau, also es geht jetzt, wie du gesagt hast, ne? Du hast jetzt also mithalten dann auf ganz krummem Niveau, hast du gemeint. Ne?
Genau. Und ich will den anderen jetzt gar nichts wegnehmen. Also da sind ja auch ordentliche Leute. Ich fand, Moritz Müller hat einen guten Deutschlandcup gespielt. Ich fand auch Fabio Wagner und Leon Hüttl haben ordentlich gespielt. Leon Gawanke bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich finde, der kommt einfach nicht an das heran, was er kann.
Was er auch schon gezeigt hat, sowohl in AHL und auch in Deutschland oder in der Nationalmannschaft. Ne?
Ja, erinnern wir uns jetzt nicht nur wegen seines Tores an die WM, war das 22 in Lettland?
Gegen Schweiz ausgeglichen hat. Als dann Nöbels den Penalty verwandelt hat, hat Gawanke ausgeglichen, kurz vor Schluss.
Ja, der war richtig stark. Ne? Aber Lettland. Ich finde sonst, die Abwehr ist einfach die große Problemzone im deutschen Spiel. Harry Kreis genau danach gefragt worden. Er ist auch nach Marcel Brandt gefragt worden. Was ist denn eigentlich mit dem? Da läuft doch auch noch so einer rum. Und dann hat er gesagt, ja, der sei natürlich auf dem Zettel, oder nee, auf dem Zettel hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, es bleibt nicht unbeobachtet, was Marcel Brandt da macht. Aber er hat auch gesagt, uns geht es nicht nur um Punkte, es geht auch um Rollen. Und da ist natürlich ein bisschen das Problem. Ich meine, Seider ist klar ein Allrounder, aber würde ich auch mal als offensiv starken Mann sehen. Wissmann das Gleiche. Müller ist auch nicht eher defensiv. Und dann ist die Frage, nimmst du eher einen Leon Hüttl mit, der auch seine offensiven Stärken hat, oder nimmst du Marcel Brandt mit? Ich persönlich würde aktuell eher Marcel Brandt mitnehmen.
Ja, und die Frage ist, ob du da in so einem Kader auch sagen kannst, der siebte oder achte Verteidiger kriegt halt vor allem Eiszeit im Powerplay, weil ich glaube, Marcel Brandt dann, wenn 5-4 gespielt wird, also seine Laserschüsse, glaube ich, wird er auf internationalem Niveau und Olympianiveau vielleicht auch durchbringen. Und das ist halt jetzt einfach meine Armchair-Coach-Frage, ob du halt einfach sowas dir erlauben kannst bei den Olympischen Spielen, dass du sagst, du hast einfach da so ein Special-Teams-Spieler wirklich, also entlehnt aus anderen Sportarten wie, was weiß ich, American Football, ja, wie so ein Kicker oder was weiß ich, einer, der halt dann nur in den Special-Teams dann zum Einsatz kommt.
Ich meine, der ist so schnell. Der kann
ja, aber das haben wir doch gesehen bei Weltmeisterschaften schon, dass es einfach da nicht so raussticht. Und wenn du es mit den Füßen nicht lösen kann, ja, und sich in ihrer Situation befreien kann, dann sind andere vielleicht dann besser geeignet für eine Verteidigerposition in der deutschen Mannschaft.
Ich finde es trotzdem komisch, dass man Marcel Brandt nicht zumindest mal jetzt für den Deutschlandcup rangeholt hat, weil der einfach in überragender Form ist, jetzt nämlich auch Spieler des Monats, ne? Und was der alles scored, haben wir alle schon drüber gesprochen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass Marcel Brandt nicht der beliebteste ist bei Bundestrainern, ne? Und deshalb kann es auch sein, dass man mal abgesehen von seinen sportlichen Fähigkeiten sagt, nee, den wollen wir einfach nicht hier haben. Ich hätte zumindest gesagt, komm, für den Deutschlandcup kann man ihm ja nochmal eine Chance geben, mal gucken, wie er sich einfügt, sei es auf dem Eis, sei es neben dem Eis. Und dann hätte man immer noch nachher entscheiden können. Aber den nicht mehr zum Deutschlandcup mitzunehmen, ich wüsste nicht, wie der sich irgendwie noch in diese Mannschaft spielen soll. Außer es verletzen sich jetzt noch vier andere und der spielt so weiter wie jetzt, dann muss er natürlich mit. Aber Stand jetzt würde ich mal eher davon ausgehen, dass er nicht mitfährt.
Zwei weitere nicht so schöne Sachen, weil wir kurz nochmal bei den Flops waren. Natürlich die Niederlage gegen Österreich. Also das tut schon weh bei so einem Turnier. Wo natürlich auch österreichische Fans im Stadion sind, ne, Prestigeduell, und du verlierst dieses Spiel und kannst natürlich immer sagen, ja, bei uns kommen die NHLer noch, aber bei den Österreichern gibt es mittlerweile auch ein paar NHLer und ich finde, die letzten Weltmeisterschaften waren auch ganz gut und ja, ich würde auch dieses Duell mal Best on Best eben dann ganz gern sehen, genauso wie Deutschland gegen die Schweiz. Ja, und vor allem nach dem wirklich souveränen Auftakt gegen Lettland auch ein bisschen unverständlich, wie du dann so verlierst gegen Österreich vor allem, also mit in der Höhe auch. 5 Gegentore.
Ja, und auch die Art und Weise, ne? Ja. Also gerade wie am letzten Tor, wie sie hergespielt wurden, das sah ja fast trainingsspielmäßig von Österreich aus. Hatten die Deutschen da doch im Kopf auch schon aufgegeben, ne? Ich glaube, deshalb hat Kreis dann auch gesagt, komm, da brauche ich gar nichts von zeigen. Das ist alles völlig unwichtig. Und natürlich noch ein weiterer Flop, Verletzungen, ne? Und in Deutschland natürlich die augenscheinlichste, Dominik Kahun, der sich was an der Hand getan hat bei dem einen Check gegen Lettland. Aber vorher ist, oder Käble ist da noch abgereist, Ugbekele ist abgereist, ne? Also, das sah nicht ganz so gut aus. Wir haben schon drüber gesprochen, bei Österreich, wie wir auch schon, sind schick.
Sinchnik.
Sinchnik, genau.
Also wird eigentlich so ausgesprochen, wie er geschrieben wird. Du musst wissen, wie er geschrieben wird.
Sinchnik. Genau, das ist die Sache. Genau.
Paul Sinchnik.
Also, hat sich auch verletzt, ne? Also gab echt schon ein paar Verletzungen jetzt bei dem Turnier.
Die IG-Regel, ja, wichtig. Ja. Es wird ja, IG wird eigentlich ausgesprochen, ja. Der ja, weißt du natürlich.
König ja auch, heißt der König.
Genau,
König.
Aber im Süden ja nicht, ja. Im Süden ja, ja ist es ja Ig. Und bei Eigennamen sowieso nicht, ja. Also es ist halt dann einfach Sinchnik.
Okay.
Also wenn du Paul Sinch nicht sagst, dann
so, ja, ist da, gut, das,
also nicht, ist, das ist nicht.
Ja,
das ist
nicht auf dem Schirm. Ja, okay, ja. Ja, komm. Gehen wir rüber zu den Frauen, komm.
Würde ich auch sagen. Absolutes Top. Laura Kluge. Mit Abstand die beste Spielerin bei diesem Turnier. Ja. Und das gilt für alles. Für Tempo, für Technik, für Härte, für das Thema Klatsch. Ne, weil sie kurz vor Schluss gegen Frankreich getroffen hat. Also wenn es drauf ankam, war sie da. Und man sieht einfach, dieses eine Jahr jetzt mittlerweile in Nordamerika tut ihr unglaublich gut. Und ich muss auch sagen, das wäre schon schön, wenn es noch mehr Spielerinnen gäbe. Entweder halt die Jungen, natürlich Nina Jobs-Smith, die ist ja jetzt dann auch in der PWHL. Die Welkes, die, glaube ich, gute Karten haben, in die PWHL zu kommen. Aber auch so Spielerinnen wie, ja, ich sag wieder Emily Nix, Franziska Feldmeier, wenn die auch schon stark sind in dieser Mannschaft und wichtig sind in dieser Mannschaft, wenn die da nochmal die Chance bekommen würden in der PWHL und das auch machen wollen, dann entwickeln die sich sicherlich weiter. Niki Hartaschek ist natürlich eine weitere, aber ich würde sagen, bei Niki Hartaschek ist die PWHL, die Gedanken sind, glaube ich, bei ihr abgeschlossen. Ist nur meine Vermutung, ja, weil die einfach so etabliert ist, sowohl spielerisch als auch jetzt persönlich mit der Hochzeit und was weiß ich, privat, dass sie, glaube ich, das nicht mehr machen wird. Aber gerade Nix und Feldmeier bei den Stürmern, dann würde ich da auch schon ganz gern noch in dieser Liga sehen und dann sehen vor allem, was das mit der Spielweise macht.
Geht mir ganz genauso. Und Laura Kluge hat übrigens erzählt, was sie mit ihrer Spielweise macht. Und das war nicht ganz so einfach. Nämlich der geschätzte Kollege Burkhard Hupe hat uns netterweise ein Interview von sich rübergeschickt. Und da dürfen wir daraus zitieren. Und jetzt hören wir mal Laura Kluge zu den Unterschieden zwischen PWHL oder generell Nordamerika und Europa und wie es immer ist, sich noch umstellen zu müssen.
In Europa, oder zumindest mir, wurde mein Leben lang beigebracht. Als Center bin ich der closest Support zur Scheibe, bin immer da, um zu unterstützen, um Entlastung zu sein. Und das Erste, was mir drüben eigentlich erzählt wurde, sei so weit weg von der Scheibe wie möglich, um ein Outlet zu sein, sowohl an der Bande als auch abseits vom Spiel. Und wenn man natürlich sein ganzes Leben lang daran gewöhnt ist, dahin zu gehen, wo die Scheibe ist und auf einmal gesagt wird, sei so weit weg wie möglich von der Scheibe, ist das natürlich eine riesengroße Umstellung. Und das merke ich dann natürlich auch, wenn ich zur Nationalmannschaft komme und mich dann auf einmal in die andere Ecke stelle und aber keiner Bescheid weiß, dass ich da eigentlich stehe. Deswegen ist es auch so ein bisschen an mir natürlich dann den Schalter zu finden und sich umzustellen. Und ich bin gespannt, wie es mir dieses Jahr gelingen wird.
Super interessant, finde ich. Ne? Also da hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Und vor allem finde ich es auch interessant, und darüber habe ich mich auch in Landshut mit Burkhard unterhalten, dass Laura Kluge nicht nur spielerisch sich weiterentwickelt hat, sondern auch in diesen Interviews, finde ich. Ne? Dass die auch natürlich diese Dinge schon lang fassen kann, aber jetzt will sie sie auch mitteilen. Und
ja, ist doch nicht mehr die Jüngste, ne? Die ist jetzt nicht 21 oder so.
Nein,
ne?
Natürlich.
Aber ich finde trotzdem auch, dass sie einen Schritt gemacht hat.
Da. Genau, auch bei den Interviews einfach, das ist einfach super interessant. Und dann ist natürlich immer die Frage bei den Spielerinnen wahrscheinlich, erzähle ich jetzt die interessante Geschichte oder erzähle ich sie nicht? Auch Sandra Abstreiter, ja, wenn du jetzt so, wenn wir bei den erfahrenen Spielerinnen sind, da ein Drittelpausen-Interview bei Magenta Sport, als sie da im Studio war, absolut super Studiogast, weil die einfach super erzählt, ne, und einfach entspannt, wie wir sie kennen, relaxed, aber einfach gute Insights, also das ist schon auch ein weiterer Faktor einfach bei diesen Spielerinnen, die jetzt einfach gereift sind auch in den letzten Jahren.
Ja, dann gucken wir mal auf eine ganz junge, die nämlich wirklich stark gespielt hat, nämlich Mathilde Heide. 2 Länderspieltore gemacht am Wochenende, unter anderem, beide gegen Ungarn am Ende. Aber auch in den Spielen davor ist uns ja schon aufgefallen, dass die uns eben gar nicht auffällt. Also nicht negativ. Du guckst jetzt, sei ehrlich, wenn du nicht auf die Rückennummer guckst und vielleicht ihren Laufstil nicht erkennen würdest, würdest du nicht denken, dass die 16 ist, oder?
Ja. Das ist halt das Ding. Da gibt's ein paar, ja, Boyko, Pointl haben wir auch schon gesehen bei Turnieren jetzt, Heine, die sind 15, 16 Jahre alt und die wollen sich auch zeigen. Und da sind aber dann auch wirklich die durchgekommen sind, die diese Phase mit 13, 14, 15, wo es wirklich schwierig ist für die Mädchen, sich durchzusetzen gegen die Jungs, die diese erfolgreich hinter sich gelassen haben sozusagen, jetzt in der Nationalmannschaft sind und die so gut sind, dass dafür reicht. Aber trotzdem bräuchte es für diese Spielerinnen ja nochmal so ein, ich will nicht sagen Auffangbecken, sondern so ein Übergangsbecken in die Nationalmannschaft. Ne? Und irgendwelche Mannschaften oder Ligen oder halt die Chance, auch in Deutschland vielleicht noch mehr Eiszeit zu bekommen. Denn Boyko und Pointl, die sind jetzt auch in Nordamerika und sind da halt einfach in Frauen- bzw. Mädchenmannschaften. Und das ist ja halt genau ein Punkt, der dann eher ein Flop ist. Und ich finde es gut, wiederum top, dass es Daria Gleisner, Franziska Feldmeier angesprochen haben. Es muss sich einfach auch für diese jungen Spielerinnen was tun in Deutschland. Sonst kann es gut passieren, dass sie so weit gar nicht kommen, dass sie gar nicht mit 16 in der Nationalmannschaft sind, weil sie vorher vielleicht schon aufgehört haben.
Richtig, und die haben das sogar sehr klar angesprochen. Also nach ihrem letzten Spiel sind sie dann in der Mixzone gewesen und sind interviewt worden. Und sowohl Gleisner als auch Feldmeier haben wirklich auch ganz klare Sachen gesagt. Und einen Satz von Feldmeier fand ich richtig gut. In Deutschland werden Jungs ausgebildet. Also es geht eigentlich allen Vereinen nur um die Jungs. Die Mädchen dürfen eigentlich quasi nur mitspielen, wenn die besser sind als alle anderen Jungs. Und dann kommt aber ein Alter, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, du ja gerade erst, 13, 14, 15, was machen wir dann? Dann können sie meistens körperlich nicht mehr mithalten, weil die Unterschiede zu groß werden. Aber du bist noch nicht alt genug, um mit den Erwachsenen mitzuspielen. Vielleicht willst du auch als 13-, 14-Jährige gar nicht in der Kabine sitzen mit Erwachsenen. Du willst natürlich auch mal mit Gleichaltrigen irgendwo rumsitzen, weil das natürlich auch was Zwischenmenschliches ist. Ne? Also, und das ist einfach ein Riesenproblem im deutschen Eishockey. Da muss was getan werden. Jetzt ist natürlich immer die große Debatte, die auch Christian Kühners vor dem Turnier schon angesprochen hat. Wir brauchen die DEL-Club. Wir müssen so machen wie in der Schweiz, wie in Schweden, dass da halt die großen, die Clubs, die große Männerteams haben, dann auch Frauenteams gründen, die dann die Infrastruktur mit nutzen können. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die DEL da gar keinen Bock drauf hat. Also Gernot Trippke hat das Thema ja vor ein, zwei Jahren schon mal relativ schnell abmoderiert und gesagt hat, das ist nicht unsere Aufgabe. Also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber unterm Strich blieb das übrig. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Weil erstens ist natürlich nicht so, als würden DEL-Clubs hier Millionen scheffeln und wüssten nicht, wohin mit dem Geld, sondern die meisten haben ja weniger Geld, als sie ausgeben, was dann irgendwie ausgeglichen wird von Mäzenen oder was auch immer. Und ein ganz anderes großes Problem, mal fernab vom Geld, ist auch, was ist denn überhaupt mit den Eiszeiten. Also wenn du jetzt überall auch noch einzelne Mädchenmannschaften gründest, dann wird es ja noch enger in den Eisflächen. Und das wollen sich, glaube ich, viele Clubs einfach gar nicht leisten, dass sie sich einfach nochmal 3-4 Teams dazu holen und dass dann die Jungs- und Männermannschaften dadurch weniger trainieren. Ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz, weil viele Eishallen gehören ja auch der öffentlichen Hand. Und die öffentliche Hand hat meiner Meinung nach kein Gesetz, dass Männersport mehr gefördert werden müsste als Frauensport. Ich finde, das müsste 50-50 sein, zumindest wenn es eine öffentliche Halle ist. Aber gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, es geht da nicht nur um Geld, es geht da halt auch überhaupt um Verfügbarkeit und es geht natürlich auch um Spielerinnen. Also es gibt hier durchaus Leute, die sagen, wir ja auch, oh Gott, wie kann das sein, dass eine erste Liga nur 4 Mannschaften hat? Allerdings, willst du jetzt eine erste Liga mit 14 Mannschaften hinstellen, wo sollen die ganzen Spielerinnen herkommen?
Ja, ja, das stimmt auch, ja, logisch. Wenn wir zum Fußball mal schauen, da hat jetzt der DFB für die Frauenbundesliga auch so einen eigenen Ligaverband, so eine Gesellschaft gegründet. Da steckt schon Kohle dahinter, weil die jetzt schon auch gemerkt haben, okay, wir müssen da was tun und es funktioniert vielleicht dann auch nicht beim Thema Fernsehrechte oder so, funktioniert es vielleicht mit der DFL zusammen, also mit dem Männerligaverband, funktioniert es nicht, also brauchen wir was Eigenes. Und auch bei den Frauen ist es ja so, dass die Bundesliga ja über den Verband organisiert ist, über den DFB. Ja, und bei den Männern ist ja die DFL losgelöst vom DFB. Also du hast eine
und du weißt natürlich, ist ja genauso. DL ist ja genau, eine eigenständige genau, Firma.
Genau, sozusagen. Das wollte ich gerade sagen.
Die DFL ist halt im DEB. Also ich denke auch, dass da grundsätzlich was passieren könnte im Eishockey. Ich finde den Fußballvergleich immer schwierig. Also jetzt nicht nur, weil Fußball generell die größte Sportart der Welt und auch in Deutschland ist. Ich finde ihn speziell in Deutschland auch schwierig, weil es natürlich was anderes ist, wenn du eine Nationalmannschaft hast, die potenziell jedes Mal den Titel holen kann. Ob sie es immer tut, ist eine andere Frage, aber eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen kann bei jeder WM, bei jedem Olympischen Spiel, bei jeder EM theoretisch den Titel holen. Die deutsche Frauenmannschaft im Eishockey hat keine Chance, einen WM-Titel oder Olympiatitel zu holen. Das ist halt ein großer Unterschied in der Herangehensweise und wie man überhaupt so ein Turnier dann auch medial aufbereiten kann als Verband oder halt auch von Medienseite aus.
Ja. Und diese fehlenden Strukturen führen dann einfach dazu, dass es natürlich auch bei diesem Deutschlandcup einen großen Flop gibt, nämlich, dass es keine Tiefe im Kader gibt. Du hast eine super erste Reihe mit Kluge, Nix und Hadraschek, du hast Feldmeier da im Sturm noch mit dazu und ein paar, die mit Abstrichen dann überzeugt haben, aber du hast einfach diese Tiefe nicht und du hast eine Mannschaft, die sich auch bei diesem Deutschlandcup und auch bei Turnieren, bei Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen fast von selbst aufstellt. Also bei den Verteidigerinnen hast du fast gar keinen Handlungsspielraum, bei den Stürmerinnen vielleicht 1-2, die du austauschen könntest oder die noch dazukommen könnten. Ich fand es total schade, dass wir jetzt bei diesem Turnier die Welke-Zwillinge nicht gesehen haben, dass wir Jupp Smith nicht gesehen haben, dass Julie Schiefer nicht mit dabei war, Nina Christoph nicht. Und die können einfach auch nicht kompensiert werden durch andere Spielerinnen. Und dann Also natürlich hat Deutschland das Turnier gewonnen, aber unter dem Strich muss man halt schon sagen, das waren halt zweitklassige Gegnerinnen. Ne? Die spielen alle Division 1A. Ungarn ist abgestiegen, Frankreich und die Slowakei sind in Division 1A. Slowakei ist jetzt gerade dabei, so durchzumarschieren, also haben fast den Durchmarsch geschafft, von der dritten in die erste Liga, ohne Zwischenhalt. Jetzt sind sie halt nochmal in der Division 1A. Ich glaube, über kurz oder lang sehen wir die in der Top-Division. Aber alle drei Mannschaften waren halt zweitklassige Gegnerinnen und gegen Frankreich und die Slowakei warst du hinten, hast jeweils Verlängerung und gegen die Französinnen sogar Penaltyschießen gebraucht und ja, hättest das auch verlieren können. Insofern war jetzt auch nicht alles Gold, was da geglänzt hat bei der deutschen Mannschaft.
Ja, und da hat ja auch Laura Kluge auch was zu gesagt. Ne? Also das Zitat, was jetzt überall rumgeht, ist, wir haben, wenn man ehrlich ist, 5, maximal 6 Reihen, die auf Nationalmannschaftsniveau sind. Dann wird es schon dünner. Da muss man ansetzen und schon im Nachwuchs anfangen. Also genau das ist es. Das Team stellt sich mehr oder weniger von alleine auf. Und wenn da auch nur mal 2, 3 verletzt sind, also jetzt stell dir mal vor, wir wünschen es natürlich niemanden, ne? Wir wollen es auch nicht jinxen, aber wenn sich Laura Kluge, Nina Jupp-Thmiss und vielleicht noch Emily Nix verletzen, dann sieht das aber schon ganz anders aus, ne? Bei Turnieren. Ja.
Sandra Abstreiter wäre auch ein großer Verlust im Tor, aber da ist vielleicht, um positiv rauszugehen, Lisa Hemmerle hat auch bei diesem Turnier wieder gezeigt, gegen die Slowakei, wie schon vor einem Jahr, dass sie eine verlässliche Backup-Torhüterin ist. Natürlich ist die klare Nummer 1 Sandra Abstreiter, auch wenn sie einmal daneben gefasst hat, total ungewöhnlich beim Spiel gegen Frankreich mit der Fanghand. Also da ein Tor auch auf sie gegangen ist, aber ansonsten ist das einfach der Rückhalt, den wir kennen, auch aus den letzten Turnieren.
So ist das, rüber nach Nordamerika.
Ich unterbreche dich nur ungern, nur jetzt nochmal, weil wir mit dem Crowdfunding auch angefangen haben und jetzt vielleicht diese Klammer jetzt bei der Nationalmannschaft. Wir sprechen natürlich über Sportliche bei den Olympischen Spielen auch, aber hier im Podcast geht es da auch immer natürlich auch um das Sportpolitische ein bisschen, um die Strukturen, um das, was dahinter steckt, das Gesellschaftliche und genau das wird dann auch bei dem Olympia-Podcast immer wieder Thema sein. Insofern für die, die vielleicht noch nicht mit dabei waren, das noch nicht gehört haben oder noch zögern, ob sie es unterstützen wollen, sowas bekommt ihr dann auch zu den Olympischen Spielen, teilweise zumindest. Natürlich auch Ergebnisberichterstattung, ja, wie ist das Spiel gelaufen, aber immer auch Horizont erweitert.
Ja, und vielleicht auch einfach mal drumherum, ne? Vielleicht gehe ich einfach mal durch die Halle und gucke mal, was da so rum ist. Was sind da überhaupt für Fans? Was kostet das alles? Weil Olympia ist ja auch schweineteuer. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es diverse deutsche Fans gibt, die davon träumen, dieses Turnier zu sehen, aber einfach sich nicht leisten können, weil es einfach viel zu teuer ist alles, ne? Diese Groß-Events. Ja, das werden wir uns auch mal alles dann genauer vor Ort angucken.
So, dann sind wir in Nordamerika. Jetzt haben wir lange über die Nationalmannschaften gesprochen, eine halbe Stunde rund, aber wir wollen natürlich auch noch über die Liga spielen, oder die größte Liga sprechen, die parallel einfach gespielt hat, weil sie gesagt hat, Deutschland Cup, leider Kanada nicht mit dabei, deswegen spielen wir einfach weiter in der NHL. Sonst hätten wir schon Pause gemacht.
Die waren beleidigt, dass sie eingeladen wurden, glaube ich auch. Vor allem Nathan MacKinnon war beleidigt und der hat dann seinen Frust umgemünzt in, ich würde sagen, ich laufe mal allen weg und ich schieße 48 Tore pro Spiel, oder?
9 Punkte in den letzten beiden Spielen, 29 Punkte in den ersten 16 insgesamt, also erster der Scorerliste. 14 Tore in 16 Spielen, fast ein Tor pro Spiel. Scoring-Streak von 9 Spielen, in dieser Saison nur in 2 Spielen nicht gepunktet. Ich glaube, der kann was, der Nathan.
Ich will jetzt nicht das ganz große Rad drehen, aber sind wir nicht wieder an dem Punkt, wo wir diskutieren müssen, ob Nathan MacKinnon der beste Eishockeyspieler der Welt ist?
Wir hatten doch letztes Jahr diese Liste von The Hockey News, die es regelmäßig gibt, und da war seit Jahren zum ersten Mal nicht Connor McDavid auf der 1, sondern Nathan MacKinnon. Und ich finde, es gibt Argumente dafür, immer wieder.
Absolut.
Und so 14 Tore in 16 Spielen, das ist auf jeden Fall ein Argument.
Ja, ist wirklich schon krass, muss man sagen. Ich muss natürlich auch sagen, wenn Colorado mal früher in den Playoffs rausgeht oder nicht so eine gute Phase hat, dann stürzt nicht immer alles sofort so auf MacKinnon ein, wie es jetzt aktuell wieder auf Connor McDavid passiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen... Ja, also er wird halt anders gesehen, obwohl er natürlich absoluter Weltklasse-Spieler ist, steht er nicht so ganz unter diesem Druck und er hat natürlich auch schon Stanley Cup gewonnen, das ist natürlich auch der große Unterschied und wenn man rein auf die Zahlen guckt oder auf andere sagt, dann ist McDavid natürlich irgendwie nochmal einen kleinen Tick besser, aber MacKinnon muss sich da glaube ich nicht wirklich verstecken, aber wo wir gerade Top haben, dann reden wir doch immer über Flop, was ist denn mit Edmonton los? 1-9 übrigens gegen MacKinnon.
Genau, da hat es direkt das Duell gegeben.
Ging jetzt 9-1 für Herrn MacKinnon aus, gegen Herrn McDavid, natürlich auch gegen Herrn Dreiseite. Und ja, es gibt natürlich so Spiele, kennt ihr, da hat der Torwart einfach Pech oder da fällt auch jede Scheibe irgendwie glücklich für die eine Mannschaft. Du denkst dir, komm, eigentlich hätte das irgendwie auch 4-1 ausgehen können, es ging aber 9-1 aus. Nein, dieses Spiel nicht. Expected Goals 8, 8,3 für Colorado. Also das sieht man auch selten.
8,3 expected goals ist völlig, ja. Also in der NHL, die ja so eng ist oder so eng sein soll. Also das ist ja, oder Chris Knobloch hat ja danach auch drüber gesprochen, hat gesagt, ja, wenn das jetzt nicht der Wake-up-Call war, dann was sonst, ne? Also dann brauchst du keinen Wecker mehr im Schlafzimmer, sondern irgendwann mal eine Sirene.
Ja, aber auch so einzelne Leute. Ryan Nugent Hopkins, der denn da für ein Spiel gemacht? Der stand bei 10% von Expected Goals auf dem Eis. Also 90% der Torchancen, wenn er auf dem Eis stand, waren für die Gegner. Oder Daniel Nurse, 13% Corsi. Also er hat den nur im eigenen Drittel rumgestanden und Schüsse an sich vorbeifliegen sehen. Ja, ist natürlich jetzt schwer, da einzelne Spieler rauszuziehen, aber ich finde, das sind auch große Namen, die viel Geld verdienen. Und ja, das ist schon unterirdisch, was Edmonton aktuell spielt, muss man klar sagen.
Schauen wir wieder zu den Tops, und das hatten wir in den Best of Seven, unseren Highlights der Eishockey-Woche, in Schrift, in Textform, die es ja auch immer zum Wochenende gibt, hatten wir das ja auch schon drin. Haben wir immer unsere Three Stars der Eishockey-Woche, und einer davon war, wen haben wir jetzt genommen? Celebrini war es in dem Fall. Du hättest die anderen Jungen auch nehmen können, Leo Carlsson oder Connor Bedard. Denn die drei, Carlsson 20, Bedard 20, Celebrini 19, auf Platz 2, 3 und 4 der Scorerliste, und auch am Wochenende, ja, wieder alle mit Multipoint-Games. Und Connor Bedard schießt ein paar recht schöne Tore aktuell.
Ja, würde ich sagen. Dann klaut dem Gegner einen Puck, macht quasi so einen 360-Pass auf sich selber, wackelt dann noch den Torwart aus. Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen.
Und vielleicht nochmal zu Celebrini. Kürzlich auch nochmal einen etwas ausführlicheren Podcast zur NHL gehört bei den Kollegen von The Athletic.
Übrigens auch Aufmacher der aktuellen Hockey News, ne? Geschichte über Herrn Celebrini.
Ja, die auch sagen. Also Connor McDavid war natürlich von Anfang an einfach ein absolutes Ereignis und ein Spektakel, aber es hat ein paar Jahre gedauert, bis der wirklich ein kompletter Eishockeyspieler geworden ist, oder ein kompletter Rer. Und Celebrini, da ist jetzt eigentlich die Vergleichsgröße eher Sidney Crosby, eigentlich von Anfang an in seiner Karriere eigentlich wirklich so einer, der auf jedem Platz auf dem Eis sehr, sehr oft das Richtige macht. Und ganz interessante Statistik, ersten 84 Spiele sind es in dem Fall in der NHL, Vergleich zwischen Celebrini, McDavid und Crosby. Celebrini hat 84 Punkte, McDavid 88, also die sind da wirklich fast auf Augenhöhe. Celebrini mehr Tore geschossen und McDavid hat mehr Assists beigesteuert, aber Crosby hatte in den ersten 84 Spielen schon 108 Punkte, also 24 mehr als Celebrini und 20 mehr als McDavid zu dem Zeitpunkt.
Er war ja auch ein besseres Team, logisch, was wirklich schnell Meister geworden ist. Ne?
Das ist halt so ein bisschen der Punkt, jetzt auch bei Bedard zum Beispiel, darf man auch nicht vergessen, die letzte Saison auch durchaus öfter mal kritisiert worden, aber er ist erst 20, ne, und ist halt ein schlechtes Team reingekommen. Und Celebrini ist erst 19, ist in noch einem schlechteren Team eigentlich mit den San Jose Sharks. Und dann das zu machen, und auch Paul Maurice habe ich jetzt kürzlich gehört, Paul Maurice und Bruce Cassidy, also wirklich zwei sehr erfolgreiche, gute Coaches, die dann einfach in den allerhöchsten Tönen über Celebrini gesprochen haben und nicht nur über seine Punkte, weil das ist ja der Punkt, ich glaube, das war Maurice, der das angesprochen hat, alle Superstars, die in die Liga kommen, haben halt im Nachwuchs alles zerschossen, haben gepunktet und dann kommen sie in die NHL und dann hast du die Frage, können sie weiterhin so punkten, ja? Und das Zweite ist, sind sie halt einfach so solche Eishockeyspieler wie Celebrini, weil es halt nicht nur darum geht zu punkten, sondern um viel, viel mehr dann auch in der NHL und das auch gegen andere Gegenspieler, und das ist halt dann immer so das Interessante, und Celebrini zeigt das, dass das eben auch auf dem Niveau kam.
Ja, absolut. Und sind wir mal ganz ehrlich, als der gedraftet wurde, dann lesen wir auch vorher immer die ganzen Draft-Sachen und sehen ja die wenigsten wirklich mal spielen irgendwie in den unteren Ligen. Da muss man sich immer sehr darauf verlassen, auf Zahlen, auf Sachen, was man so hört. Und es hieß immer, ja, Celebrini sei ein außergewöhnliches Talent, aber er war nicht dieses Generationentalent. Und aktuell muss man sagen, ja, ist natürlich schwer zu sagen, es gibt nur 4 Generationentalente pro Generation, weil dann ist das Wort Schwachsinn. Aber der ist schon wirklich einer. Also wenn man so die letzten 4, 5 Drafts sieht, ist der wirklich schon ganz weit oben zu finden, ne, muss man sagen.
Ja. Und ähnlich Connor Bedard, und da schauen wir vielleicht insgesamt mal auf die Chicago Blackhawks jetzt an dem Wochenende, 4-0 in Calgary gewonnen, 5-1 in Detroit gewonnen, okay, war nicht die
Läuft nämlich eben auch defensiv bei denen, ne?
Genau, aber waren jetzt auch nicht die allerstärksten Gegner, aber trotzdem, also 9-1 Tore am Wochenende, Bedard, Bertuzzi und Burakovsky haben zusammen 25 Tore geschossen von, ich glaube, insgesamt 53, also knapp die Hälfte der kompletten Mannschaft. Und
ist das
auch
ein Triple-B-Sturm, oder was?
Ja, genau, Triple-B. Ja, das ist gut, ja, Triple-B. Ja. Und auch dazu, und das ist halt immer die Frage, ist das dann nachhaltig? Spencer Knight im Tor, ne? Also insgesamt über die komplette Saison über 13 Goals saved, above expected, Nummer 1 vor Connor Hellebuck noch. Also da haben sie schon einen richtig guten Torwart aktuell, auch die Blackhawks.
Absolut. Dann kommen wir mal wieder zum Flop. Da können wir auch über Conor Halliburk reden. Das lag jetzt nicht wirklich an ihm, aber Winnipeg, 3 Niederlagen in Folge. Also ist jetzt auch nicht mehr so richtig weit oben. Klar, ist ja noch früh in der Saison. Da können 2, 3 Siege oder Niederlagen einen direkt mal wohin katapultieren in der Tabelle, sei es positiv wie negativ. Aber in Winnipeg lief es jetzt erstmal nicht so gut. Auch Utah ist ziemlich abgekühlt. Also die beiden Mannschaften, die bislang so den Westen überraschend so ein bisschen dominiert hatten. Gut, Winnipeg nicht ganz überraschend, aber Utah war schon überraschend, aber auch 3-mal in Folge verloren. Dann sieht es jetzt auch nicht mehr so ganz doll aus, ehrlich gesagt.
Ja, und wenn wir im Westen sind, Winnipeg auch 3 Niederlagen in Folge.
Das sag ich doch gerade.
Genau. Winnipeg und du hast Nashville auch 4 Niederlagen in Folge. So, ja. Nashville wollte ich sagen, genau. Ja. 4 Niederlagen in Folge. Und auch dazu zu Stamkos, der überhaupt nicht zurechtkommt. Auch dazu interessante Statistik, auch eben gehört bei den Kollegen von The Athletic. Der hat über seine komplette Karriere bei den Tampa Bay Lightning immer so um die 7 Schüsse pro Spiel abgegeben. Also 7 Schüsse aufs Tor. Und jetzt gut, ist er
auch wahrscheinlich 3 davon Überzahl.
Ja, klar, ja, aber trotzdem. Also ja, dann, also, und jetzt ist er halt bei 4, irgendwas, seit er in Nashville ist. Und natürlich,
ja, da läuft ja irgendwie auch gar nichts, ja, ne? Das ist ja ganz, ganz komisch, was er da. Für uns wiederum sehr gut läuft, ist in Boston. Also, das ist ja die verrückteste Mannschaft überhaupt. Anfang alles gewinnen, dann alles verlieren. Jetzt wird wieder alles gewonnen. 6 Siege in Folge. Also, Markus Sturm ist da, glaube ich, ganz gut drauf. Ich habe die Tage, also, die Bruins haben ja seit Jahren schon so eine eigene Doku, die auf YouTube umsonst rauskommt. Könnt ihr euch angucken. Behind the Bee. Und, da gab's jetzt, ist jetzt die neue Folge online und da sieht man mal Sturm, wie er nach einer Niederlage aber mal richtig schön die Mannschaft zusammenstaucht in der Kabine. Also das ist nicht nur der liebe Marco, den wir immer so kennen. Nee, der kann auch ganz anders. Aber anscheinend scheint es ja zu funktionieren und ja, 6 Siege in Folge könnte ich auf jeden Fall erstmal sehen lassen für so eine Mannschaft.
Was Boston im Osten ist Anaheim im Westen. 7 Siege in Serie für die Ducks. Über Leo Carlson haben wir schon gesprochen. Insgesamt die Offensive, 2x7 Tore geschossen in dieser Siegesserie gegen Florida und Dallas, also wirklich auch noch gegen richtig starke Mannschaften. Am Wochenende haben sie jetzt Vegas und Winnipeg geschlagen. Auch das sind Mannschaften, die ja eigentlich ganz weit kommen, stimmt, wollen im Westen. Allerdings muss man auch sagen, ja. Tordifferenz fast 11 above expected, also Schussquote hoch, läuft alles zusammen und auch Lukas Dostal im Tor läuft komplett heiß, also könnte gut sein, jetzt nach den Analytics, dass da Anaheim vielleicht wieder so ein bisschen abkühlt.
Ja. Die spielen ein bisschen über ihre Verhältnisse, würde ich sagen, ne? Kann man schon sagen. Was machen wir aus Ottawa? Ich meine, eigentlich auch gut, ne? Gewinnen jetzt 4-2 gegen Utah und 3-2 nach OT gegen Philadelphia. Herr Stützle läuft heiß. Reden wir gleich noch, wenn wir auf die Deutschen gucken, genauer drüber. Aber alles ist da auch nicht so richtig geil in Ottawa, ne? Vor allen Dingen Herr Ullmark im Tor scheint nicht so ganz klar zu kommen. Also, ja, ich fand ihn seit dem Wechsel aus Boston schon gut, aber er hat nicht mehr so eine Leistung gezeigt, finde ich, wie da. Und aktuell ist er mit fast 8 Toren mehr kassiert als statistisch erwartbar der schlechteste Torwart der Liga, zumindest in der Statistik. Und das ist dauerhaft, glaube ich, nicht ganz so geil.
Schauen wir mal ganz kurz auf noch Einzelspieler. William Nylander, seit er nach Verletzung wieder zurückgekehrt ist, 5 Tore, 3 Vorlagen in 4 Spielen. Also,
ja, und hast du mitbekommen, was der Carlson gesagt hat? Es war ja so, Toronto spielte gegen Pittsburgh und bis dahin war Nylander verletzt. Und dann war Erik Carlson im Interview vor dem Spiel und dann wurde ihm gesagt, ach übrigens, William Nylander ist wieder fit. Oh, that sucks.
Stimmt, das habe ich gesehen. Ja, genau.
Hast du auch an dem Abend dann direkt gesehen, dass es für Pittsburgh ein bisschen gesackt hat.
Dann schauen wir noch auf die Deutschen und würde ich in dem Fall sagen, ein Top ist einer, der gar nicht in der NHL spielt, nämlich Josh Szymanski, über den wir auch vorher schon gesprochen haben. Erstes AHL-Tor für ihn, für die Bakersfield Condors, dem Farmteam der Edmonton Oilers. Das 2-1 geschossen beim 5-3-Sieg gegen die Henderson Silver Knights. Insgesamt in den ersten 11 Spielen jetzt 1 Tor und 4 Vorlagen. Und dann sind wir insgesamt nochmal ganz kurz bei den Deutschen und deren Wochenende in der NHL.
Genau, also lief nicht ganz so doll für Herrn Dreiseite. Die hatten ja gesagt nur ein Spiel, die Oilers, aber da hat er zumindest eine Vorlage gemacht, stand aber nachher dann bei 3 Gegentoren mehr auf dem Eis. Gut, wenn man 1-9 verliert, ist das doch nicht ganz so überraschend, aber war halt auch nicht das beste Spiel von Leon Dreiseite, was er sich rahmen wird. Tim Schütze wiederum, wir haben gerade schon gesagt, schönes Tor geschossen, dann noch ein Penalty, sehr schön verwandelt, also Schützle ist echt heiß drauf, kann man sich nicht beschweren. Also generell, finde ich, spielt er wieder eine starke Saison, der geht ja immer so ein bisschen unter hinter Dreiseite natürlich. Aber man darf jetzt auch mal nicht vergessen, dass der Kollege auch aktuell wieder zu den besten knapp 30 Stürmern der Liga gehört. Hat jetzt auch schon 16 Punkte, auch wieder 8 Tore, nur 2 weniger als 3 Seiten. Das sieht echt richtig gut aus. Allerdings Peterka, da läuft nicht so ganz, ne?
Ja, also müssen wir natürlich auch ein bisschen länger verfolgen, aber ist ja schon was, was ihm auch so ein bisschen anhaftet. Wenn es beim Team läuft, dann läuft es auch bei ihm. Wenn es beim Team nicht so läuft, dann läuft es auch bei ihm nicht. Und das ist jetzt bei Utah genau so. Und am Anfang super gestartet, Peterka auch da gewesen. Jetzt am Wochenende ohne Scorerpunkt geblieben. Ich würde trotzdem sagen, dieser Wechsel hat sich für ihn rentiert auch hinsichtlich Olympia. Bin sehr gespannt, wie er ja sich dann in den Monaten bis dahin, bis zu den Olympischen Spielen und dann vor allem bei Olympia präsentiert. Vielleicht eben wieder in einer Reihe mit Tim Stützle und Lukas Reichel, der zumindest jetzt mal eine Vorlage gegeben hat für die Vancouver Canucks. Aber ja, also auch die Luftveränderung führt jetzt nicht dazu, dass Lukas Reichel, immerhin ein ehemaliger First-Round-Pick, komplett abgeht bei den Vancouver Canucks.
Das stimmt. Und nochmal ganz kurz zu Peterka. Also ja, es sieht natürlich aktuell aus, weil so unglaublich viele Spieler deutlich mehr Punkte haben als Spiele, dass man irgendwie dann als Peterka mit 10 Punkten in 16 Spielen gar nicht so doll aussieht. Aber rechnen wir das mal hoch, also vielen Dank an Elite Prospect, ihr macht es ja immer für uns, dann sind das auch 21 Tore, 31 Vorlagen, 52 Punkte. Also das ist eine sehr, sehr, sehr solide Saison, wenn man mehr als 20 Tore in der NHL macht und mehr als 50 Punkte. Aber im Verhältnis zu vielen anderen fällt der Rad halt ab und gerade in letzter Zeit hat er nicht mehr wirklich viel gepunktet.
Sonst, wenn der Elite Prospects mal down sein sollte, ja, geht immer noch über einen Dreisatz auch, den erkläre ich dir später nach der Sendung, wie das
funktioniert. Den kann ich, aber warum soll ich selber ausrechnen, wenn ich es da habe?
Ist klar. Moritz Seider, kein Punkt, zwar am Wochenende, ja, aber über 25 Minuten Eiszeit, also weiter einfach in einer wichtigen Rolle bei den Detroit Red Wings. Philipp Grubauer hat einmal gespielt, auch gewonnen, aber nur 84% der Schüsse gehalten und Nico Sturm ist leider weiterhin verletzt. Das sind die Deutschen in der NHL.
So ist das. Dann gucken wir nochmal auf ganz abseitige Sachen. Fangen wir mal an mit einer Sache, die wir in den Best of Seven erwähnt hätten. Nämlich, ist ja jetzt verkündet worden, nächstes Jahr wieder eine Asienmeisterschaft der Männer. Die der Frauen stand aber jetzt schon fest und wenig überraschend hat Japan da alles komplett auseinandergeschossen. Es ist auch so ein Viererturnier mit Korea, Japan, China und Kasachstan, also den vier stärksten Nationen bei den Männern, den vier stärksten Nationen bei den Frauen. Und Japan gewann mit 3 Siegen und 17:0 Toren und darf sich jetzt Asienmeister nennen. Herzlichen Glückwunsch.
Ist aber auch die einzige Mannschaft bei den Frauen, die auch Top-Division spielt. Ne? Also die anderen, also China ist von dieser Top-Division auch noch weit entfernt. Da gibt es andere Kandidaten, die in den nächsten Jahren da aufsteigen können. Also
da Japan kannst du mal aufhören, mir als Düsseldorfer die Japaner madig zu machen?
Nein, ich sag's nur. Ich mach's dir nicht hier madig. Ich bin auch gespannt dann bei der vielleicht Deutschland-Japan wäre vielleicht ein gutes Spiel, ein Testspiel dann in Düsseldorf, oder? Nächstes
das könntest
Jahr
du wirklich in Düsseldorf machen,
ja? Das ja, könntest du wirklich machen. Mit der großen japanischen Gemeinde in Düsseldorf. Ich bin noch beim Sonst, so will ich es dieses Mal nennen, bei einem Flop. Also wir haben ja über Freiburg schon gesprochen, dass der Sportdirektor für eine Woche suspendiert worden ist oder für 10 Tage. Jetzt haben sie sich auch vom Trainer getrennt, von Martin Slukal. Und der Nachwuchstrainer Martin Sekera, natürlich auch bekannt im deutschen Eishockey, der übernimmt jetzt erst einmal in Freiburg. Und damit noch einmal schöne Grüße nach Freiburg und vor allem zu unserem Hörer Olli, auch ganz speziell.
Absolut, immer. Dann haben wir noch die vierstelligen Zuschauerzahlen in der Regionalliga, ne? Die kann man auch nochmal erwähnen. Ne?
Über 1000 in der Regionalliga, in der vierten Liga und also in der Bayernliga, wie es ja dann bei uns heißt, ne? Also das ist schon nicht schlecht und vor allem in mehreren Stadien dann am Wochenende.
Ja, aber es gab natürlich auch das große Jubiläumsspiel in Landsberg, 70 Jahre Eishockey in Landsberg. Das wurde zwar verloren, aber auch da, schönes Derby, da war es 1-7 oder was, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war da echt was los. Und Dortmund hat ja letztes Jahr schon gut funktioniert, haben wir ja schon bei der Finalserie über Ratingen drüber gesprochen, funktioniert weiterhin. Und Essen war ja auch so eine Sache, ne? Verein platt, neuer Verein gegründet, läuft alles nicht so gut, aber muss sagen, das Publikum nimmt es echt gut an. Also die Essener Verantwortlichen, habe ich gelesen, letztens in der Eishockey News, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Eishockey News, kann aber auch in der Watz gewesen sein, dass die Essener Verantwortlichen eigentlich mit deutlich weniger Publikum gerechnet haben und total begeistert davon sind, wie sehr die Leute ihrem Verein treu bleiben, auch wenn es natürlich so gesehen neuer Verein ist.
Dazu auch in Hamburg, vierstellig, in Adendorf und in Peißenberg. Also Eishockey boomt nicht nur auf der absoluten Profi-Ebene und in der DEL und beim Deutschlandcup Rekordzuschauer, sondern eben auch tolle Zuschauer und ZuschauerInnenzahlen in der Regionalliga, in der vierten Liga. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt.
Jetzt aber auch, ne?
War eine Menge und nochmal die Erinnerung, für uns hat Olympia jetzt gedanklich begonnen und wir sind mit dabei mit Podcast und Texten und ihr könnt das crowdfunden und supporten. startnext.com/Olympia-2026. Dankeschön, sagen Bernd Schwickerath.
Das soll ich deinen Namen sagen, Christoph Hetzer, das ist ja ganz neu hier, dass wir uns gegenseitig an- und abmoderieren, das ist ja schön.
Ich sag mal, danke an Bernd Schwickerath, aber du hättest ja eigentlich Danke jetzt sagen sollen, selber. Danke an euch. Das wäre eigentlich das.
Ach, dir ich sagen danke. Ich dachte, du sagst meinen Namen, ich sag deinen Namen, dass da nochmal eine ganz neue teilte Verbindung hier zwischen uns entsteht.
Nee, brauche ich nicht. Nee? Brauche ich nicht.
Schade, ärgerlich.
Fertig.